Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Architektur und Bauforum. Am Mikrofon begrüßt Sie wieder Stefan Böck. Wir sprechen heute mit Thomas Matthias Romm. Er ist Experte für Kreislaufwirtschaft und gründete die Genossenschaft Baukarussell für Bauteile Wiederverwendung. Er unterrichtet Ökologie für Architekten an der Akademie der Bildenden Künste, der Universität für Angewandte Kunst Wien und der Montanuniversität Leoben. Meine Kollegin Susanne Karr hat das Gespräch mit ihm geführt.
Das Baukarussell ist eine Genossenschaft für Social Urban Mining. Dabei geht es um Kreislaufwirtschaft im Bau. Und jetzt würde mich interessieren, was es mit dem Social im Social Urban Mining auf sich hat. Können Sie uns das vielleicht ein bisschen erklären?
Gerne. Also wir als Architekturbüro sind sehr verbunden mit dem großvolumigen Bauen in Wien, mit dem geförderten Bauen, mit den Bauträgerwettbewerben und haben im Zuge dieser Aufgaben sehr oft auch Rückbauaufgaben auf Brownfields zu erledigen, die wir seit vielen Jahren als Urban Mining Projekte durchführen. Im Zuge dieser großen Rückbauaufgaben, die wir meistens dann für mehrere Bauplätze gleichzeitig abwickeln, sind uns immer wieder Dinge aufgefallen, die in der Wiederverwendung möglich wären, also im Reuse, in die Reuse-Rückführung möglich wären. Und gleichzeitig wurde recht offenbar, dass es sich am Markt nicht abbilden lässt mit den Playern, die im Rückbau tätig sind. Und dieses Defizit wurde dann im Zuge der Recycling-Baustoff-Verordnung, wo es sozusagen einen Gesetzeskontext gibt, der die Bauherrenschaft auffordert, in Paragraph 4 und Paragraph 5 erstens Dinge, die zur Wiederverwendung geeignet sind, zu dokumentieren und zweitens sie bei Nachfrage Dritter auch weiterzugeben oder zumindest die Vorbereitung zur Wiederverwendung nicht zu verunmöglichen. Und dieser Gesetzeskontext hat dann wesentlich dazu beigetragen, dass wir, die wir sowieso schon Urban Mining Projekte gemacht haben, dann einen dritten gesucht und gefunden haben, nämlich selber gebildet haben in Form von Baukarussell, der diese Nachfrage für die Vorbereitung zur Wiederverwendung dann auch tätigt. Und durch die Einführung dieses Players ist es uns gelungen, das abzubilden, was wir heute Social Urban Mining nennen. Das heißt, die Beschäftigung von sozialwirtschaftlichen Betrieben im vorbereitenden Rückbau, bevor dann das maschinelle Abbrechen im Objekt beginnt.
Das heißt also, da haben Sie dann selber auch die Nachfrage dadurch dynamischer gemacht?
Genau, wir haben sozusagen einen Nachfrager hier kreiert. Einen Player, der die Wiederverwendung in Zusammenhang mit beschäftigungspolitischen Maßnahmen, also umweltpolitische und beschäftigungspolitische Ziele, leicht verbinden lässt.
Ja, gut, aber ein Punkt natürlich in dieser ganzen Baubranche ist ja immer der, immer noch, wie ich es beobachten kann, dass mehr abgerissen wird und dass wenig Fokus auf Revitalisierung liegt. Und jetzt sagen Sie natürlich, wenn nicht renoviert, saniert und umgebaut werden kann, werden die Abbruchhäuser zumindest als Ressourcen verwendet. Aber wie steht es denn mit dem Bewusstsein darüber? Ändert sich da was? Also weiß man das auch, dass das Rohstoffreservoirs sind, beziehungsweise gibt es auch eine Tendenz, mehr Umnutzung zu betreiben, Nachnutzung zu betreiben und diese Ressourcen auch zu erkennen?
Es ist so, wie Sie sagen, Kreislaufwirtschaft muss einen Fokus auf die Dauerhaftigkeit der Gebäude haben. Und das bedeutet, dass man natürlich das Renovieren, das Refurbishing vom Bestand und das Weiterbauen des Bestandes in den Fokus nimmt. Nichtsdestotrotz sind dann auch in diesen Fällen selbstverständlich Teilabbrüche oder Anpassungen nötig und notwendig. Also das schließt sozusagen ein Urban Mining und auch ein Social Urban Mining gar nicht aus, das Weiterbauen. Allerdings haben wir natürlich in allen Städten, in allen Großstädten, die so stark wachsen wie Wien, ein großes Grundstücksproblem und die Nachverdichtung ist eigentlich der treibende Faktor für den Abbruch. Genau. Also die Nachverdichtung, die Grundstücksknappheit, die Ressource Grundstück ist eigentlich der treibende Faktor für den fortschreitenden Abbruch im urbanen Ballungsraum. Und diese Nachverdichtungsnotwendigkeit empfehlen wir auch schon in städteplanerische und widmungstechnische Randbedingungen mitzunehmen. Also man muss die Nachverdichtung, denken wir auch als Architekturbüro, viel stärker jetzt schon mitplanen und mitdenken im städtebaulichen Kontext, aber auch im Objektkontext. Und wenn wir uns umschauen, dann sehen wir auch, dass die gründerzeitliche Stadt, 150 Jahre alt, in der Regel um 1 bis 2 Geschosse bereits aufgestockt ist. Warum soll das in weiteren 100 Jahren mit unseren Gebäuden nicht anders sein? Also diesen Aspekt der Bestandsnutzung ist nicht nur ein Aspekt, den wir rückwärts bedienen müssen, also mit dem Bestand, der existiert, arbeiten, sondern auch vorwärts bedienen müssen mit den Planungen, die wir jetzt durchführen.
Ja, genau. Also das würde ja bestätigen, dass man quasi, wenn man dieses zirkuläre Weltbild vor sich hat, dass man auch in die Zukunft denkt und langfristige Projekte natürlich avisiert. Und jetzt ist natürlich die Frage seitens der Bauherren, seitens derer, die die Aufträge vergeben, wie gibt es da ein Gefühl der Verantwortung? Gibt es das schon oder?
Ich habe es eingangs betont. Es geht eigentlich ganz klar aus der Recycling-Baustoffverordnung hervor, und das ist ein Gesetzeskontext, dass eigentlich jeder Bauherr inzwischen bereits verpflichtet ist, in Paragraph 4 Dinge zur Wiederverwendung zu dokumentieren und in Paragraph 5 bei Nachfrage Dritter sie weiterzugeben oder die Weitergabe nicht zu verunmöglichen. Natürlich setzt ein solcher Gesetzeskontext nicht die Konditionen um, unter denen das zu geschehen hat. Und das ist sozusagen der Stoff, an dem wir arbeiten. Das ist eben der Punkt, der jetzt zu lösen ist. Man muss einen Markt schaffen, man muss Player generieren, man muss Marktplätze schaffen, man muss eine Nachfrage schaffen, weil das Angebot ist riesig. Also im vorbereitenden Rückbau gibt es eine Vielzahl von Gewerken, die wir identifiziert haben, von Bauteilen, die eben zur Vorbereitung, zur Wiederverwendung dann auch einen Abnehmer brauchen.
Und wie schlägt sich das dann durch? Also gerade im Einfamilienhausrückbau sozusagen. Also wenn ich das jetzt beobachte, wenn ich in Niederösterreich herum war, sehe ich, dass sehr viel abgerissen und neue Kistchen überall aufgestellt werden. Und ich habe nicht den Eindruck, ehrlich gesagt, als wenn diese ganzen Materialien wiederverwendet werden würden. Liegt es daran, dass einfach dieses Gesetz nicht so durchgesetzt wird, dass es das einfach nur am Papier gibt und die Leute sich nicht drum kümmern, weil niemand dafür sorgt, dass es auch durchgesetzt wird? Oder woran liegt das?
Das ist tatsächlich schwierig zu exekutieren, weil, wie gesagt, eben auch eine Nachfrage ja hier der Fall sein muss. Und solange diese Nachfrage nicht existiert, ist der Bauherr auch nicht verpflichtet. Also umso wichtiger ist es, mit diesen Initiativen, die wir gestalten, darauf hinzuweisen, dass es nicht nur Umweltpotenzial hat, Ressourcen zu schonen, sondern eben auch sehr viel Beschäftigungspotenzial, Integrationspotenzial und letzten Endes auch Qualifizierungspotenzial. Auf Seiten der Wirtschaft darüber zu jammern, dass es keine Fachkräfte gibt, hat natürlich auch damit zu tun, dass diese Strukturen der Integration und der Qualifikation dann nicht funktionieren. Und genau das versuchen wir hier mit unseren Social Urban Mining Projekten zu verbinden. Ich möchte nochmal hervorheben, dass, wenn Sie sagen, Sie fahren durch Niederösterreich, wir ausschließlich mit lokalen Initiativen arbeiten. Das sind dann in Tirol oder in Kärnten andere Partner, in der Steiermark andere Partner als in Wien, mit denen wir eben Social Urban Mining betreiben. Mhm.
Ich verstehe. Also dieses Sozialprojekt erzeugt dann sozusagen neue Fachmitarbeiterinnen auf dem Bausektor. Und wo bekommen Sie diese Leute her? Gibt es da Ausschreibungen oder gibt es da welche, die in dem Bereich schon tätig sind und sich qualifizieren wollen? Oder wie läuft das?
Mitgründer von Baukarussell neben unserem Architekturbüro und dem der Ökologieinstitutstochter Pulswerk ist ja vor allen Dingen Repanet. Und Repanet ist der Dachverband der sozialwirtschaftlichen Reparaturnetzwerke in Österreich. Das heißt, das sind Vereinigungen, sozialwirtschaftlich orientierte Unternehmen, die sogenannte Transitarbeitskräfte, also AMS-gestützte Integrationsmaßnahmen, die meistens über ein Jahr gehen, von Menschen mit Benachteiligung am sogenannten ersten Arbeitsmarkt, die werden hier unterstützt und mit denen arbeiten wir zusammen. Also das Repanet ist als integraler, mitgestaltender und mitinitiierender Teil von Baukarussell ein ganz wichtiger Bestandteil. Also diese Leute gibt es, die sind in AMS sozusagen Förderungen eingegliedert und diese Betriebe sind jetzt nicht, haben einen Eigenanteil zu erwirtschaften, aber sind nicht ausschließlich auf diesen Eigenwirtschaftsanteil angewiesen, weil die Arbeitskräfte gestützt sind.
Ja, sehr spannend. Das erinnert mich daran, dass Sie ja bei der Diskussion bei den Architekturtagen letztes Jahr erwähnt haben, dass mehr Empathie im Bereich des Bauens gefordert wird. Und das fand ich da sehr interessant schon als Input und würde aber gerne noch nachfragen, wie man sich das genau vorstellen kann. Also hat es dann damit zu tun, dass man mit der Umwelt empathischer umgeht oder auch mit den anderen Menschen, Tieren, die dort vielleicht ihren Lebensraum haben? Oder wie genau haben Sie das gemeint?
Sie haben vollkommen recht, das ist sehr vielschichtig. Also wir auch als Architekturbüro machen ja Stadtplanung, auch in Wettbewerben, wo wir uns dezidiert dagegen wenden, dass eben Naturschutz oder Umweltagenten sozusagen dem Bauen entgegenstehen. Wir glauben das nicht. Wir glauben, dass wir das vermehrt integrieren können. Animal-Aided Design ist in aller Munde. Also das Mitbauen von Biotopen für eine Flora und Fauna, die die städtische Umwelt auch für uns Menschen natürlich viel erträglicher macht oder auch die Dichte, mit der wir bauen, sich in eine ökologische Dichte widerspiegeln muss. Also diese Empathie für unsere Umwelt ist eigentlich ein Selbstnutz. Also wir leben alle viel lieber in einer funktionierenden Umwelt als in einer berühmten Betonwüste. Also das, denke ich, haben wir hinter uns gelassen. Und das Mindset, das Sie ansprechen, hat ganz deutlich auch mit einem Umschwenken oder mit einer Philosophie, Bruno Latour sei hier erwähnt, zu tun, die erkannt hat, dass unsere Moderne und die Ausrichtung unserer Moderne in vielfachen Konflikten endet mit dem, was wir Natur nennen, wenn wir es nicht schaffen, diese Aspekte eben in unser Tun zu integrieren. Und das betrifft die Produktion von Bauwerken genauso wie eben deren Betrieb. Und die Ausrichtung eines empathischen Bauens hat deswegen auch sehr, sehr viele Schattierungen. Also ich habe im Kontext der Architekturtage vor allen Dingen über Boden gesprochen. Aushübe machen über 60% der Abfallströme in Österreich aus. Und selbstverständlich bauen wir nicht nur auf Brownfields, sondern eben auch auf Greenfields. Das heißt, diese Versiegelung von 11 Hektar pro Tag geschieht zur Hälfte, nämlich mit 5 Hektar tatsächlich auf lebenden Böden, die tatsächlich auch die Grundlage unserer Ernährung darstellen, aber auch einer grünen und funktionalen Umwelt. Also man spricht von Ökosystemleistungen, die eben ganz essentiell mit dem Bodenschutz verbunden sind. Und dafür gibt es sehr, sehr wenig Bewusstsein im Bauen. Und diesen Bodenschutz, wir können ja die Ursache nicht verhindern. Wir brauchen Stadterweiterungsgebiete, wir brauchen Schulen und das Bauen wollen wir nicht abstellen. Aber wir wollen anders bauen und wir glauben, wir können die Wirkung sehr stark verbessern und beeinflussen. Deswegen schlagen wir Bodenbesicherungsstrategien vor, Rekultivierungsverpflichtungen für Oberböden, dass diese Böden nicht deponiert werden und als Abfall behandelt sind, weil das sind sie schlicht und einfach nicht. Sie sind wichtige Ressourcen. Und diese Empathie klingt jetzt vielleicht ein wenig technisch, aber die gehört auch in Bauregulative und in Bauordnungen und in Stadtplanungsrahmenbedingungen einfach festgeschrieben. Und Und das ist da die Empathie, die wir meinen.
Ja, diese Empathie ist ja, glaube ich, auch ein Ergebnis dessen, dass man sich selbst als Teil des Ganzen versteht. Möglicherweise ist das ein Zugang. Ja? Also wenn man jetzt von sich aus nicht dieses Gefühl für die Umwelt und für andere Menschen, andere Tiere mit sich bringt, von vornherein könnte man zumindest darüber gehen und sagen, okay, wir sind auch alle selber betroffen und damit vielleicht einen Zugang herstellen, dass das mehr mit einbezogen wird. Jetzt würde ich Sie aber gerne noch fragen, welche Best-Practice-Beispiele hätten Sie denn für so gelungene Bauunternehmungen beziehungsweise Rückbau- oder Stadtplanungsbeispiele?
Ja, gerne. Aber lassen Sie mich noch ganz kurz verweisen auf diesen Mindset, weil Bruno Latour spricht ja vom Parlament der Dinge. Wenn wir Klimaschutz betreiben müssen, dann können wir das nicht zwischen Nationen verhandeln, sondern wir müssen den Dingen, und damit meint er die Weltmeere oder native Völker oder indigene Völker oder eben die Fauna schlechthin. Also wenn es uns nicht gelingt, anderen Dingen eine Stimme zu geben, wird es keine Klimaschutzvereinbarung geben können, die eben diese Weltsicht mittransportieren, dass wir eben nicht alleine sind. Viele Best Practice in dieser Hinsicht gibt es vorneweg, möchte ich erwähnen, die Biotop City, eine Initiative, die aus Biotop City ist auch ein Journal von Helga Fassbinder entwickelt worden ist, eine städtebauliche Vision, die sehr stark auf die Integration von Biotopen setzt und die städtebauliche Verdichtung eben auch mit einer sehr intensiven vertikalen und horizontalen Begrünung von Bauten vorsieht. Das sehen wir genauso. Wir glauben, dass jeder Boden, der versiegelt wird, eigentlich oben auf dem Dach mit 1,20 Meter Überdeckung eigentlich als entsiegelt betrachtet werden kann. Also es ist nicht so, dass diese Themen alle alternativlos sind. Auch das Bauen kann und in dem Fall hat es auch städtebauliche Situationen erheblich verbessert. Die Biotop City, die erste Biotop City ist auf den Coca-Cola-Gründen. Das waren 50.000 Quadratmeter komplett versiegelte Industrie, brache dann letzten Endes entstanden und hat es geschafft, dort verdichteten Wohnraum, 600 Wohnungen zu errichten und gleichzeitig eben diese Fläche weitgehend zu entsiegeln. Und genau das ist es, was wir brauchen. Wir müssen unsere Städte umbauen, nicht nur mit einer willkürlichen Begrünung, sondern mit einer funktionalen Begrünung, die auch kreislaufwirtschaftlich beispielsweise das Regenwassermanagement nicht an Infrastrukturen delegiert, sondern als lebendigen Bestandteil eines kreislaufwirtschaftlichen Betriebes einer Stadt funktionalisiert. Und dazu gehört eben auch das Schwammstadtprinzip, also das Speichern der Starkregen-Niederschläge über längere Zeiträume, um diese großen Wassermassen auch Pflanzen verfügbar zu halten für die langen Dürreperioden, Hitzeperioden dann im Sommer. Genau dieses Zusammenspiel einer Stadt, das sehen wir als Best Practice und die Biotop City an der Triester Straße steht da ganz, ganz weit vorne. Aber auch andere städtebauliche Projekte, speziell aus unserem Büro, und das waren die ersten 3000 Wohnungen in Aspern, die wir immer wieder erwähnen, die wir 2015 circa fertiggestellt haben. Die sind ja aus dem Seeaushub gebaut worden, also aus einem lokalen Baustoff, ohne jeden Transport vor Ort errichtet. Eigentlich wie man traditionell früher immer gebaut hat, nämlich mit möglichst geringen Transportweiten und mit möglichst lokalen Materialien. Und das ist selbst für das globale Bauen mit Beton möglich. Ja, also da gibt es eine ganze Vielzahl von Wiener Beispielen, die, wenn man sie zusammennimmt, ein ganz neues Bild einer neu gebauten Stadt gibt.
Und welches Projekt haben Sie jetzt als nächstes am Plan oder woran sind Sie gerade beschäftigt?
Also wir haben vor kurzem beitragen dürfen zu dem städtebaulichen Masterplan von Rot-Neusiedl. Wir haben das Projekt leider nicht gewonnen, aber im Zuge des kooperativen Verfahrens, wo dann die vier letzten Teams ihre Projekte vorstellen durften, haben wir doch sehr, sehr viele Ideen auch unseres Bodenschutzes, glaube ich, schon für Rot-Neusiedl diskutabel gemacht. Also da haben wir große Hoffnung, dass in diesem Stadterweiterungsgebiet ähnliche Themen der Kreislaufwirtschaft, des Bodenschutzes, des Klimaschutzes und des Klimawandel angepassten Bauens dann auch in die Realisierung kommen. Die produktive Stadt ist ja auch Teil dieser Auslobung. Wir arbeiten sehr stark im Augenblick an Visionen einer klimapositiven Stadtentwicklung, die aufgrund von klimapositiven Energiesystemen in der Lage ist, den Fußabdruck von Gebäuden, also das sogenannte Embedded Carbon, nach relativ kurzer Zeit, nach 10 bis 15 Jahren bereits zu kompensieren und danach eben als klimapositiver Bestandteil der Stadt zu wirken. Also wir arbeiten an CO2-Senken, jetzt ganz konkret an Baustoffen, die nicht nur CO2 reduziert sind, sondern eben auch in der Lage sind, als klimaaktiv, als klimapositiv durch ihre CO2-Speicherkapazitäten klimawirksam zu sein. Konkret arbeiten wir im Augenblick auch an der Realisierung an der Unterstützung der Realisierung von, lass mich kurz überlegen, 700 Wohnungen sind es in der Kurbatstraße, die wir mit Logistikkonzepten hier begleiten dürfen, wo es auch um die Verwendung, aber auch um die Weitergabe von Aushüben geht. Hier sollen 80.000 Tonnen von lehmigen Aushubmaterialien an die Firma Wienerberger weitergegeben werden, um damit Ziegel zu produzieren. Wir glauben, dass diese Sekundärrohstoffströme nicht nur im Rückbau, also das Social Urban Mining und das Urban Mining ist ja sehr stark auf Rückbauarbeiten fokussiert. Aber im Grunde genommen ist so eine kreislaufwirtschaftliche Strategie bei jeder Art von Bauarbeit möglich, weil eben die Aushübe eh den größeren Teil der Sekundärrohstoffe der potenziellen darstellen. Und diese Verbindung mit der Industrie ist etwas, das wir sehr, sehr stark suchen und die wir für ausgesprochen tragfähig halten. Eine Verbindung sozusagen von Bauwirtschaft und Baustoffherstellung ist eigentlich völlig logisch, aber im Augenblick nur linear in eine Richtung laufend. Und warum soll es nicht zirkulär in beide Richtungen laufen?
Ja, dann möchte ich das Gespräch damit beenden und Ihnen herzlich danken. Und es ist ein sehr schöner Ausblick jetzt, sich vorzustellen, dass in Zukunft der Städtebau eben sehr viel zirkulärer gedacht werden kann und da einfach auch mit den Materialien, die ja ohnehin vorhanden sind, Wert geschaffen werden kann. Wunderbar. Vielen Dank.
Gerne.
So viel für heute im Architektur- und Bauforum. Dieser Podcast ist eine Produktion des österreichischen Wirtschaftsverlages. Moderation, Regie und Technik Stefan Böck. Redaktion Susanne Karr. Website und Newsletter www.handwerkundbau.at.